Offenbar hat ja Mitteldeutschland die dichteste Theaterlandschaft weltweit.
Wir lieben das Theater, unser Theater in Dessau und nur Dessau.
In den kleineren Städten ist es wichtig, sich zu positionieren, andererseits aber auch für alle da zu sein.
Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Zufluchtsort ist, weil das ja ganz, ganz vieles, wo man in so eine andere Welt eintauchen kann.
Das hält uns auch ein bisschen am Leben hier in dem Städtchen.
Kultur verbindet, vielleicht erreicht das ja doch mehr, als man denkt.
Wir spielen schon eine große Rolle.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Wir spielen schon eine große Rolle, das sagt hier der Eislebener Intendant Ulrich Fischer. Ziemlich selbstbewusst. Sein Haus ist eins von vielen, das im Monat April von 4 KritikerInnen besucht wurde. Täglich eins. Ohne Unterbrechung, 30 Tage im Parkett, so heißt die Theater-Challenge, ausgerufen vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Was die 4 Kritikerinnen von dort in dieser Zeit erlebt haben, und das ist noch nicht ganz vorbei, der Monat ist April, in dem sie unterwegs sind, darum geht es uns heute. Ich bin Elena Philipp und die Außerdem ist hier
noch Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen. Und unsere Gäste heute, das sind zwei aus diesem Viererteam. Einmal Marlene Drechsler, sie ist uns zugestaltet im kleinen Landesstudio in Suhl. Hallo Marlene.
Ja, hallo. Und das ist Matthias Schmidt in einem Studio in Halle. Hallo.
Hallo.
Ja, den Matthias Schmidt kennen vielleicht die Fans des Theaterpodcasts aus unserer Folge über das Theater Magdeburg.
Das ist schon ganz schön lang her, 5 Jahre, das war im April 2019.
Genau, da ging es um Oststoffe im Theater. Matthias, erinnerst du dich noch daran?
Ich erinnere mich sehr gerne, aber dass das schon so lange her ist, also dass ihr das nochmal erinnern musstet jetzt.
Also Ausgabe Nummer 14 war das, genau. Und jetzt sind wir hier wieder zusammen mit Marlene das erste Mal. Das ist ein bisschen wie so ein Blind Date, weil wir sehen uns gar nicht.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht stellen wir euch noch kurz vor, also beide seid ihr Theaterkritikerinnen, unter anderem beim MDR, beide frei, beide schreiben hin und wieder auch für Nachtkritik.
Marlene Drechsler, du bist 1992 geboren und bist seit 3 Jahren Regionalkorrespondentin mit der Zuständigkeit Südthüringen. Und machst du nur Kultur und Theater oder hast du noch andere Schwerpunkte?
Nee, gar nicht. Also das ist quasi eigentlich auch erst danach entstanden. Also als Regionalkorrespondentin wurde ich hierher geholt, um einfach über die Region zu berichten. Also Südthüringen halt, und man ist dann für alles zuständig, also macht durch alle Themen hinweg natürlich viel Kommunalpolitik, aber auch so, ich weiß nicht, Vermischtes oder Panorama. Und dadurch, dass das Theater hier ist, kam dann eben auch eine Arbeitsbeziehung mit MDR Kultur zustande, ein bisschen nachdem ich hier war. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich quasi beides mache.
Und neben Marlene ist bei uns ja Matthias. Und Matthias Schmidt, du bist Jahrgang 1965, warst erst fester Redakteur beim MDR und beim ZDF. Seit 2002 arbeitest du freiberuflich als Autor und Regisseur. Es gibt zum Beispiel einen Film von dir, gemeinsam mit Thomas Irmer, der sogar den Grimme-Preis bekommen hat 2004, und zwar die Bühnenrepublik Theater in der DDR. Also offenbar hast du dich relativ viel mit dem Theater im Osten Deutschlands beschäftigt und davon profitieren wir ja hoffentlich gleich auch noch.
Ja, tatsächlich ist auch diese Fernsehfrühzeit, meine Fernsehfrühzeit, muss ich sagen, wichtig für dieses Projekt, was wir jetzt hier gemacht haben, weil die Idee trage ich schon ganz lange mit mir rum. Wir haben seinerzeit, als es noch den ZDF-Theaterkanal gab, eine Serie dort gemacht. Ich habe viele Filme gemacht in dieser Serie, die nannte sich Theaterlandschaften. Da sind wir mit Esther Schweins durch die Republik gefahren und haben Städte und ihre Theater vorgestellt und die Geschichte des Theaters, seine Gegenwart, die Menschen, die Verbundenheiten. Also in einer Stadt war eher stärkere Bindung an den Fußball, in anderer war es eben die Kunstszene und so. Und das ist dann irgendwann zu Ende gewesen. Wir waren fast durch mit allen deutschen Theatern, aber diese Idee, Theater außerhalb dieser Kritikerroutinen zu besuchen, außerhalb dieser Premierenrituale, die trage ich seitdem mit mir rum. Und das ist so ein bisschen die Idee gewesen, 30 Tage im Parkett, überall mal hingehen und gucken, was im normalen Alltag stattfindet.
Ja, mit dieser Idee bist du dann zum MDR gekommen und die haben sie dann auch gleich aufgegriffen. Und dann hast du uns informiert und gesagt, hey, guck mal, wir machen da diese Sache. Habt ihr nicht Lust, darüber zu reden? Und wir fanden das auch gleich toll. Und jetzt seid ihr 1 Monat lang unterwegs in den Ländern Mitteldeutschlands, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wie du es schon gesagt hast, es geht jetzt nicht so speziell um Theaterkritiken, sondern um so einen Erlebnisbericht aus einem ganz normalen Theaterbetrieb. Also jetzt hast du ja eigentlich uns schon die erste Frage weggeschnappt, nämlich wie es zu diesem Projekt kam. Also du hast die Idee dafür gehabt, richtig?
Ja, aber im Grunde habe ich offene Türen aufgestoßen, also weil alle sofort verstanden haben, worum es geht. Was wir alle kennen als Kritiker, wir kriegen nicht alle Premieren unter. Es gibt Orte, an die kommen wir einfach zu selten, weil noch nicht mal alle Premieren abgebildet werden können in den Medien. Und ich persönlich merke das, wenn ich mal in eine Stadt wie Zwickau fahre, dass ich eigentlich das erste Mal seit der Sanierung des Gewandhauses in Zwickau war. Und die ist schon ein paar Jahre her. Und also waren alle sofort begeistert und haben gesagt, ja, wir gucken, es ist jetzt nur noch eine Frage der Dispo, die ist relativ komplex für 30 Tage. Wir haben es Challenge genannt, weil tatsächlich die Frage stand, schaffen wir es und schaffen aber auch die Theater es, jeden Abend etwas zu präsentieren auf einer Bühne. Aber bis jetzt liegen wir ganz gut, obwohl auch Vorstellungsausfälle schon passiert sind. Aber tatsächlich ist das eigentlich relativ gut möglich.
Ich würde was ergänzen. Und zwar, dass für mich auch wichtig war, dass man mal so wirklich diesen kulturellen Reichtum feiert und einfach mal zu zeigen, ne, den Leuten bewusst zu machen, was man hier für einen Schatz hat und was für ein Luxus das ist, dass man quasi mit wenig Fahrt jetzt innerhalb von Thüringen zum Beispiel auch an einem Abend, ne, man wohnt in der einen Stadt, kann eine Stunde fahren, ist im nächsten Theater und so weiter. Also man hat einfach so viele Möglichkeiten und dass man das einfach mal so als eine ganz positive Erzählung hervorhebt. Das war für mich irgendwie auch noch so, ja, ne, die zentrale Eigenschaft.
Absolut. Ich habe das wirklich auch schon mal ausgerechnet. Von mir aus zu Hause kann man innerhalb von 60 Minuten, ich meine, für euch Berliner wird das möglicherweise eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich wohne ein bisschen ländlich. Ich kann, glaube ich, 15 Theater innerhalb von 60 Minuten erreichen. Also das ist unfassbar. Klar, da sind wir dann vielleicht auch schon beim Thema, was wir noch später berühren. Es geht um die Frage, wie kommt man dahin? Das spielt an den Orten eben hier eine andere Rolle als in Berlin, wo man auf eine hervorragende Infrastruktur zurückgreifen kann. Aber all das einmal herauszufinden in dieser Challenge, das war das Ziel. Und da sind wir auch mit ziemlich guten Erkenntnissen zurückgekommen, glaube ich.
Zu den Erkenntnissen können wir ja gleich kommen. Sagt uns doch vorher nochmal, was sind denn die Spielregeln eurer Theater-Challenge? Ich habe schon gesagt, jeden Tag im April 30 Tage. Was ist denn sonst noch eure Prämisse?
Also ich glaube, vieles ist ja quasi dem Zufall dann geschuldet gewesen, was wir genau angucken, ne? Und da gab es dann auch manchmal Rückmeldungen von den Theatern. Ja, warum kommt ihr denn jetzt genau zu der Vorstellung? Wir haben doch noch das und das. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, Matthias.
Ja, immer wieder.
Aber darum ging es ja auch nicht. Ich habe dann immer gesagt, ja, wir gucken nicht nur auf die Inszenierung, sondern wollen eben rechts und links und die ganzen Eindrücke einfach mal so, ne, die sozusagen sinnlichen Eindrücke des tatsächlichen Besuchs dann so erzählen.
Aber ihr hattet auch die Auflage, jedes Theater nur einmal, richtig?
Genau.
Naja, teils. Also es gibt ja diese Mehrspartenhäuser und da müssen innerhalb 30 Tagen schon Kompromisse gemacht werden. Also wenn man alle Mehrspartenhäuser für jede Sparte extra besucht, dann reichen 30 Tage nicht. Wir haben also bei den kleineren Häusern oft einen Besuch abgestattet und daran alle Sparten abgebildet und haben an den größeren Häusern und in den größeren Städten tatsächlich die Sparten extra besucht. Also weiß ich nicht, die Leipziger Oper, die MUKO, die musikalische Komödie gibt's da noch. Da sind dann eben doch die Unterschiede der einzelnen Häuser zur Hauptstruktur so groß, dass wir gesagt haben, das machen wir extra.
Und keine und freie Szene, ne? Du warst ja mehr in der Konzeption mit eingebunden.
Ja,
das hattet ihr, glaube ich, abgewählt.
Im Grunde ist die freie Szene ja nochmal 30 Tage im Parkett. Also es ist jetzt im Augenblick so, dass wir die Stadt, Staats- und Landesbühnen hauptsächlich besuchen. Jena ist so ein bisschen ein Ausnahmefall. Das ist der Struktur nach ja ein Privattheater. Wir haben es mit einbezogen, weil es eigentlich die Funktion eines Stadttheaters erfüllt. Haben ansonsten aber auch viele Fragen bekommen, auch in sozialen Medien. Fragte mich jemand beispielsweise, was ist denn mit den Häusern ohne Parkett? Das müssen wir nochmal nacharbeiten einfach.
Wo wart ihr denn überall?
Ja, also ich war hauptsächlich in Thüringen unterwegs. Wir haben Meiningen, das große Staatstheater, ne, mit langer Tradition. Landestheater Eisenach, die sind ja quasi in Kooperation mit Meiningen. Dann war ich in Erfurt, die machen ja Oper da. Dann bin ich nach Norden weitergefahren, Nordhausen, da haben die auch ein Stadttheater. Und dann im Osten von Thüringen Weimar, dahinter kommt dann Jena. Und wenn wir dann quasi in den Süden gehen, ist da noch Rudolstadt, auch ein Stadttheater. Und das waren meine, wobei ich noch nicht in allen war. Also ich muss sagen, Meiningen und Jena stehen noch aus. Und Dessau war ich, genau, das habe ich noch vergessen. Einmal bin ich auch ausgebüxt.
Sachsen-Anhalt. Und wo warst du, Matthias?
Ja, ich war in Sachsen und Sachsen-Anhalt vor allen Dingen unterwegs, wobei das auch ein bisschen Zufällen geschuldet war teilweise, wer an welchem Tag wie verfügbar ist von uns vier, die wir das gemacht haben. Ich war in Bautzen, Ich war in auch etlichen dieser fusionierten Bühnen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Was ist aus diesen Fusionen geworden? Ich war in Quedlinburg-Halberstadt, in Plauen-Zwickau, Freiberg-Döbeln kommt noch. Ich war auch in größeren Häusern, im Staatsschauspiel in Dresden, Magdeburg fahre ich noch hin. Also da ist die ganze Vielfalt wiedergespiegelt. Und zum Thema Entfernung nochmal, da war ich jetzt nicht, aber ich sag mal von Stendal nach Annaberg-Buchholz, nach Meiningen. Also wir reden hier schon auch von einer enormen Fläche.
Also wir müssen nicht reden über Jena und wir müssen nicht reden über Zittau, weil unsere geneigten Fans des Theaterpodcasts haben natürlich die letzten Folgen gehört, wo wir verreist sind, sowohl nach Jena als auch nach Zittau. Aber uns interessiert natürlich schon, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Städte, also Bautzen und Jena, da liegen ja Welten dazwischen, auch von der ganzen Stadtstruktur, von der politischen Ausrichtungen generell der Stadt, kann man sagen. Was waren denn eure vielleicht schon mal prägendsten Erlebnisse vor Ort?
Also für mich war es tatsächlich Dessau. Also, ne, obwohl ich ja quasi hier für Thüringen stehe, war es in Sachsen-Anhalt, weil ich da auch noch nie war. Und man da ja eben viel lesen kann drüber, dass das so ein großes Haus ist, allein schon das Gebäude riesig. Die haben einen Saal mit 1200 Plätzen und dann eben in einer relativ kleinen Stadt oder vor allen Dingen schrumpfenden Stadt und immer dieser Vorwurf dann, dass das Haus eigentlich zu groß ist und so. Deshalb war ich irgendwie ja besonders gespannt und dann auch besonders berührt, da gewesen zu sein.
Ist das denn voll? 1200 Plätze ist ja irrsinnig groß.
Es war wirklich, also man kann sagen, das war auch der am schlechtesten besuchteste Abend, den ich, wo ich war. Das war ein Schauspielabend. Theresa Walser, da ging es irgendwie um Schauspieler, die über was debattieren, also wirklich ein Theaterstück über Theater und Spielen und so, also schon sehr nischig und da waren vielleicht 120 Leute da, also es war wirklich ganz schlecht besucht. Aber die Stimmung war trotzdem gut und man hatte mir das vorher auch schon gesagt, dass der Abend quasi nicht läuft. Ich weiß nicht, ob sie es auch schon wussten, als sie es auf dem Spielplan gehoben haben. Und es kam natürlich dann auch die Frage, ja, warum habt ihr das dann überhaupt im großen Haus gemacht? Die haben auch so Studiobühnen, ne? Und die fanden aber genau das eigentlich interessant für den Abend. Auch wenn dann hinten ganz viele Reihen frei waren, auch so ein bisschen, weil das Stück geht darum, ne, so gewisse Spielertypen darzustellen.
Wie heißt das denn eigentlich?
Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Also es ist eine Komödie, so ein bisschen Satire auch. Und der eine Schauspieler meinte dann, er findet es eigentlich genau witzig, dass sie quasi über sich, also da so drei große Egos auf der Bühne und so voll von sich selbst eingenommen und so. Und keiner ist da noch dazu. Also sozusagen tatsächlich.
Also eine Schauspielsatire mit einer realen Anbindung.
Genau, mit so einer Metaebene irgendwie.
Interessant.
Ja.
Also ich will es mal ein bisschen genereller sagen, weil ich eben ankündigte, wir sind zu selten in den Häusern. Und wenn man jetzt tatsächlich gefühlt alle einmal besucht im Jahr 2024, stellt man eigentlich auch fest, dass es eine sehr gute Nachricht ist, die meisten Theater, bis auf wenige Ausnahmen, haben sich wirklich konsolidiert. Wir haben ja Jahrzehnte hinter uns des Sparens, der Fusionen, der Schließungsdebatten, diese ganzen Geschichten. Im Wesentlichen sind die Häuser konsolidiert, die meisten auch baulich saniert. Einige Sanierungen laufen, da gibt es im Grunde nur noch Einzelprobleme. Chemnitz könnte demnächst so eins kriegen zum Beispiel. In Weimar steht eine gigantische Sanierung auf dem Plan. Aber eigentlich hat man den Eindruck, dass die Theater eigentlich im Moment relativ glückliche Theater sind. Wir haben auch gesehen, bei den meisten Besuchen war es sehr gut besucht. Also ich war zuletzt in Chemnitz, das war rammelvoll. Die kleine Spielstätte zwar nur, aber auch die Auslastung im Spinnbau in der größeren Spielstätte soll sehr gut sein. Dass die Zuschauerzahlen nach den Corona-Tiefs sich wirklich fast überall wieder auf den vorhergehenden Stand entwickelt haben. Und insofern, sage ich mal, ist dieser Überblick eine der wesentlichen Erkenntnisse, ist eben der. Wir haben im Augenblick mit Theatern zu tun, die sich eigentlich wieder auf ihre Kunst im Wesentlichen konzentrieren könnten. Und die meisten tun das auch. Inhaltlich, weiß ich nicht, soll ich das gleich noch andocken? Ich habe eine Zweiteilung gespürt. Wir haben die großen Städte. Wir wissen, dass das Staatsschauspiel in Dresden das Haus ist, was am meisten Produktionen auf die Bühnen bringt. Und Magdeburg, Leipzig natürlich, Chemnitz im gewissen Sinne auch, aber in den mittleren und kleinen Städten werden eben andere Stücke gespielt. Also wir sehen wirklich eine Zweiteilung dieser Theaterwelt und da rede ich nicht allein von Ästhetik und von Avantgarde und von künstlerischen Formen, sondern allein in der Stückauswahl. In den kleinen Bühnen, sage ich mal noch, wird in allen eigentlich gespielt, zum Beispiel Extrawurst. Es war vor ein paar Jahren auch überhaupt das meistgespielte Stück in Deutschland. Ein Stück, was die Menschen in den kleinen Städten auf dem Lande in der Fläche total bewegt. Da geht es hier um einen Tennisclub, das ein türkisches Mitglied hat und die wollen eigentlich nur in der Mitgliederversammlung beschließen, wir kaufen mal einen neuen Grill für unsere Bratwürste, wie das eben immer so ist. Aber jetzt haben wir ein muslimisches Mitglied, soll der einen extra Grill bekommen, weil der kein Schweinefleisch und so weiter. Und das ist also hochbrisant und sehr unterhaltsam auch. Und das wird in den kleinen Bühnen überall gespielt. Jede Bühne hat das gehabt, behaupte ich jetzt mal. Städte wie Leipzig und Dresden würden das nicht anfassen. Also insofern erlebe ich da tatsächlich ein bisschen eine Auseinanderentwicklung.
Und was fassen dann Städte wie Dresden und Leipzig an?
Naja, also Dresden ist jenseits jeglicher Konkurrenz, möchte ich sagen. Dort ist das Spektrum so groß eigentlich. Also bis hin zu Sebastian Hartmanns wirklich komplett aus dem Rahmen fallenden Arbeiten, die wir dort gesehen haben, die immer wieder auch zu Theatertreffen eingeladen werden. Wir wissen das. Das ist also das ganz besondere Erlebnis. Das schätzen gar nicht alle Dresdner so sehr, aber wir sehen dort wirklich eine so große Vielfalt auch an Handschriften. Man denkt an die Schulen, man spielt moderne Fassungen. Das Wojciech habe ich gesehen. Also das ist wirklich eine kaum zu schildernde Mischung. Und in Leipzig und Magdeburg ist es ähnlich in einem etwas kleineren Maßstab, denke ich. Die schaffen das eben genau, auf diesem Grat zu wandern zwischen wir machen hippe, urbane Stoffe, auch so eigentlich für Magdeburg provokant wirkende wie Blutbuch, aber wir machen es auf keine didaktische Weise. Wir sind einfach künstlerisch so frei und lustig und ein tolles Ensemble. Da pilgern inzwischen wieder Leute hin. Das gab es in Magdeburg, glaube ich, lange nicht. Toll.
Das heißt, die großen Städte sind eher künstlerisch orientiert. Wenn du sagst Einladung zum Theatertreffen, dann schielt man aufs überregionale Feuilleton. Wenn die kleineren Städte solche Stoffe wie Extrawurst aussuchen, was für ein Publikum haben die im Blick und wer kommt denn dann auch tatsächlich? Also wie hängen da Programm und BesucherInnen zusammen? Was ist euer Eindruck?
Also ja. Wir haben es in Meiningen auch gespielt, aber da kann ich jetzt nur sagen, die Meiningen hat zum Beispiel so ein stabiles Stammpublikum, Abonnentenzahlen, die steigen und sowas, da kommen dann Leute, die gucken sich halt alles an, ne? Also die gucken sich auch die großen Wagner-Opern und dann das an und so, da haben die jetzt nicht, sehe ich das so, nicht ein spezielles Publikum im Blick. Das ist dann einfach so ein bisschen, dass man den Spielplan divers macht. Also in Meiningen sehe ich es ganz krass, da machen sie halt so ein bisschen fördern und fordern, würde ich das mal nennen. Also sie bringen Shakespeare und Brecht, Sachen, die man kennt und dann aber jubeln sie den Leuten quasi auch, das hört sich jetzt so ein bisschen despektierlich an, aber sie bringen auch immer Uraufführungen, aber halt ne, so, dass man eine gute Abwechslung hat und darauf lassen sich die Leute auch dann total ein und dann sind auch mal so untypische Stücke voll der Hit. Also das funktioniert hier gut.
Matthias, du warst ja in Eisleben und hast den Intendanten dort, Ulrich Fischer, getroffen. Und ich fand interessant, was er zur Frage von der Themenauswahl gesagt hat. Das können wir mal kurz hören.
Wir haben festgestellt, dass es nicht damit getan ist, möglichst viele Komödien zu spielen und auch unterhaltsame Gastspiele einzukaufen. Das läuft auch nach wie vor. Aber es gibt auch einen Teil des Publikums oder potenziellen Publikums, die an Themen interessiert sind, die heute gerade ganz aktuell sind. Also wir spielen dieses Übermenschen von Juli C. mit seit längerem schon mit großem Erfolg und werden es auch in eine weitere Spielzeit übernehmen, weil die Nachfrage einfach da ist. Anderes Beispiel von Schirach Terror, das haben wir im Gericht gespielt, in einem historischen Gerichtssaal hier in Eisleben. Das war über ein Jahr immer ausverkauft. Wir haben da Leute gesehen, die sonst nie ins Theater gehen, aber die das Thema interessant fanden. Schirach war so ein Punkt, wo sie gesagt haben, das haben wir mal gehört, genauso wie bei Juli C. Also man muss sich was einfallen lassen und dann klappt es teilweise auch mit der Erschließung neuer Besuchergruppen.
Ist das so die Erfahrung, dass wenn es so Stücke sind, die die Lebensnerven oder die Lebenswelten der Leute treffen, dass dann das Publikum da ist?
Ja, ich würde schon das unterstreichen. Auch. Also Juli C. wird an vielen Häusern gespielt, unter Leuten, über Menschen, was auch immer. Das betrifft am Ende, und Extrawurst ist letztlich auch ein Beispiel dafür. Das ist ja ein sehr geschickt gemachtes Stück, was diese Themen, die gerade auf dem Lande Menschen stärker beschäftigt, wo auch zunehmend sichtbar wird, so im Land, dass wir ein bisschen eine Stadt-Land-Spaltung erleben. Und da fühlen sich die Leute abgeholt. Es geht um sie. Das findet übrigens auch mit großem Aufwand statt. Also für Eisleben kann ich sagen, über Menschen habe ich gesehen, da spielen 8 von insgesamt nur 9 Schauspielern mit. Die mehr hat das Ensemble gar nicht mehr. So klein hat man die Häuser inzwischen ja gespielt. Und dieser Aufwand lohnt sich aber, weil dort fühlen sich die Menschen dann aufgehoben und finden sich wieder. Und nochmal, weil das vorhin anklang, es ist auch nicht nur ein ästhetischer Unterschied. Also dass man sagt, jetzt die großen Häuser, die spielen in dieser Liga, in die wir Kritiker fahren. Man kann in den kleineren Häusern auch absolut überraschende Erlebnisse haben, herausragende geradezu. Ich habe in Plauen eine Antigone gesehen, also in Zwickau, Plauen, in beiden Elternhäusern wird es gespielt. Und da könnte man denken, ja klar, das machen die für die Schulklassen, die brauchen sie, die haben das vielleicht im Abiturstoff und dann machen sie es eben mal. Chemnitz macht es auch. Aber so herausragend inszeniert, Joanna Lewicka hat das gemacht, eine polnische Regisseurin, dass ich sagen würde, da kommt doch bitte alle mal hin, Kritiker. Man kann an diesen Häusern auch hervorragendes Theater auf der Höhe der Zeit sehen. Und insofern gibt es schon immer Ausreißer in jede Richtung auch.
Vielleicht auch an der Stelle nochmal ergänzt, um für die kleinen Theater eine Lanze zu brechen. Die haben ja einfach viel weniger Mittel, ne? So wie du es schon gesagt hast, Matthias, mit den kleinen Ensemble. Also die jonglieren da wirklich mit wenigen Menschen und stemmen da dann echt ein vielfältiges Programm. Es gibt deshalb ja auch diese Kooperationen. In Rudolstadt haben sie ein Orchester, aber keine Sänger. Dann machen sie Kooperationen mit Studierenden aus Leipzig und sowas, sind da kreativ. Aber das muss man immer bedenken. Ne? Die haben einfach kleine Ensemble und insgesamt für die Produktionen viel weniger Geld.
Hm. Ja, das haben wir in Jena und Zittau auch schon gemerkt, dass da wirklich großartiges Theater gemacht wird.
Häuser. Ja, also was so ein bisschen, ich will das Ganze jetzt nicht kippen, nachdem wir hier so euphorisch klingen die ganze Zeit, aber eine bisschen kritische Beobachtung will ich doch mal einbringen. Ich habe so festgestellt, dass in dieser Konsolidierung, die ich hervorgehoben habe als was sehr Positives, auch leider, wie ich finde, eben etwas steckt, was ich jetzt nicht so ideal finde. Und zwar, es ist scheinbar ein bisschen auf der Strecke geblieben, die Überraschung, die Theater ausstrahlen kann. Also die Zeit der Tabubrüche scheint vorbei zu sein. Es ist relativ berechenbar. Ich habe mal und bin schwer dafür kritisiert worden, in einer Nachtkritik in einem Nebensatz gesagt, viele Theater sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Zuschauer zu streicheln. Und Produktionen, die ausbrechen. Das Beispiel war damals Bilan Peschels Räuberinszenierung in Dessau, die so ein bisschen an Volksbühnenideen anknüpfte, aber eben auf der Höhe der heutigen Zeit. Ist aber auch nicht so gut angekommen in Dessau. Das heißt, da ist gar keine Erwartungshaltung mehr beim Publikum da. Da kann auch mal was ganz Verrücktes passieren, sondern im Großen und Ganzen hat man sich schon drauf eingeschossen, dass man Theater vorher berechnen kann. Und das empfinde ich ein bisschen als den Nachteil der Situation. Dazu kommt eben, was ich für Eisleben sagte, das gilt für andere Städte auch. Halberstadt-Quedlinburg hat, glaube ich, nur 6 oder 7 Schauspieler. Da ist natürlich dann auch Schluss mit der Idee, wie besetze ich irgendwas? Während die großen Häuser, das Staatsschauspiel, Cross-Gender-Besetzungen und Mehrfachbesetzungen und weiß ich nicht, viele Hamlets und so weiter machen kann, können die an solchen kleinen Orten eigentlich froh sein, wenn sie überhaupt eine Besetzung zusammenkriegen. Als ich da war, war ein Schauspieler ausgefallen, der war nicht ersetzbar. Dann ist der Regisseur angereist aus Hamburg und hat mit Textbuch in der Hand mitgespielt, was sehr unterhaltsam war, wunderbar. Es zeigt eben, ist ja auch Theater. Theater ist auch Unterhaltung für das Volk, mit dem Volk, alle zusammen. Aber das zeigt auch, dass die Mittel doch am Ende begrenzt sind.
Was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist ja so eine Spannung zwischen dem, was du sagst, Matthias, mit dem Konsolidieren, also dass es den Theatern wieder relativ gut geht, dass das Publikum zurückkommt und dass es Stammpublikum und AbonnentInnen gibt. Andererseits aber dieses völlig auf Kante genähte, ne? Dass man gerade genug SchauspielerInnen hat, um 2 Abende zu inszenieren. Wie stellt sich euch das denn da zwischen den Fördermitteln, ne? Dass man sagt, wie geht's in den Häusern finanziell?
Ich will mal gleich noch anknüpfen, weil das eigentlich zu dem Konsolidieren dazugehört. Die meisten Häuser oder eigentlich alle, die ich jetzt besucht habe, sind raus aus diesen Haustarifverträgen. Die haben endlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ordentliche Beschäftigungsverhältnisse. Also das führt aber dann auch dazu, dass die nächsten Tarifaufwüchse, wie das dann heißt, sind gedeckt. Aber wenn weiterhin Kosten steigen, also wenn Energiekosten steigen oder das Verkehrsproblem schwieriger wird, in Städten wie Eisleben braucht man Busse, man muss dahin kommen. Dann gefährdet das die Theaterarbeit tatsächlich wirklich wieder existenziell, weil Busse teurer geworden sind, weil es keine Busfahrer gibt, weil eben die Leute sich genauer überlegen, nehmen wir das jetzt auf uns.
Ich muss da mal dazwischen grätschen, weil in Thüringen ist es komplett anders. Also da wurden jetzt die 9 Theaterverträge abgeschlossen, die gehen bis 2032. Also sprich, was haben wir jetzt? Also 8 Jahre. Es gibt wohl sonst nirgends so langfristige Theaterverträge und die haben eben einen extra Puffer für die Tariferhöhungen. Also hier geht's den Theatern gut und ich habe auch immer wieder gehört, ne, aus anderen, also jetzt Sachsen-Anhalt, wird ganz neidisch geblickt auf Thüringen, weil hier die Theater wirklich einfach sehr luxuriöse Zustände haben. Und auch einige Intendanten sagen, sie verstehen eigentlich gar nicht, warum die Landesregierung damit nicht mehr hausieren geht, dass das gelungen ist und dass sie sozusagen eben anderswo wird gespart und hier eben nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du damit auch nicht so wahnsinnig Politik machen oder sowas. Naja, vielleicht machen sie es deshalb nicht. Aber
ich würde dir gar nicht widersprechen. Sachsen-Anhalt ist es, glaube ich, 2028. Auch das ist ja im Grunde eine mittelfristig sichere Planung. Aber wenn sowas passiert wie die Energiepreissteigerungen der letzten Jahre, das ist das, was Ulrich Fischer mir sagte, dann ist es besonders an den kleinen Häusern eben dann doch wieder so, dass es Probleme aufwerfen könnte. Aber nochmal, ja, im Augenblick läuft es eigentlich wirklich gut. Eisleben hatte ja noch ein Insolvenzproblem gerade zum Ende des Jahres. Das ist auch gelöst. Da gab es einen Streit, der gerade heute beendet wurde, zwischen den Landkreisen und den Städten um Kommunalumlagen. Also wahnsinnig komplizierter Prozess. Der hätte fast Insolvenz anmelden müssen, weil die Gerichtsauseinandersetzung noch stattfand. Im Augenblick alles geklärt.
Also ich will vielleicht eine Sache auch noch sagen, dass sozusagen man nicht das Gefühl hat, die Theater, ne, bekommen das Geld einfach hinten oder vorne reingesteckt und sie können damit machen, was sie wollen. Also in Erfurt zum Beispiel, die sind so ein bisschen, was die Finanzen angeht, nicht nur das, aber auch das, da so ein Problemfall in Thüringen, weil die machen immer so Festspiele, Domfestspiele, da vorm Dom eben so Open-Air-Produktionen, und das ist im letzten Jahr so schlecht gelaufen, dass sie eben irgendwie 1 Million im Minus waren. Sie brauchen dann doch schon auch die Einnahmen und dadurch sind die jetzt ein bisschen in einer ungünstigen Situation und wollten irgendwie von Wagner den Ring da irgendwie zeigen. Und das musste jetzt aus finanziellen Gründen, kommt das eben nicht zustande. Also es ist jetzt nicht so, dass alle werden mit Geld zugeschüttet und können machen, was sie wollen. So auch nicht.
Ihr wart gerade bei Eisleben, wenn ich mich richtig erinnere. Und da fand ich wirklich den wichtigen Punkt auch nochmal, was du schon, Matthias, angedeutet hast mit der Infrastruktur. Da hat ja Ulrich Fischer, der Intendant, auch nochmal was Interessantes zu gesagt, nämlich die Umlage dieser Kosten, wenn Leute da mit dem Bus hinkommen. Und das können wir uns jetzt mal anhören.
Also die Infrastruktur ist schwer. Also es gibt viele Leute, die, wenn sie nicht über einen eigenen PKW verfügen, nicht mehr in ihre Heimatdörfer zurückkommen abends. Und es gibt auf der anderen Seite, haben wir ein großes Problem mit Busunternehmen, die immer weniger Busse fahren, weil es immer weniger Busfahrer gibt. Es gibt auch Unternehmen, die daran zugrunde gegangen sind bei uns. Und wenn sie denn aber fahren, dann sind die Preise so exorbitant gestiegen, dass als Beispiel habe ich so, die Schulklassen kommen ja, die steigen ja nicht in die Straßenbahn und sind dann gleich bei uns, sondern die steigen in einen Bus, den wir ihnen auch noch bieten. Also wir organisieren das für sie. Und dann kommen sie eben zu uns. Und die Kosten dafür, die legen wir natürlich um. Die kommen zu den Eintrittskarten dazu und sind manchmal höher, sind manchmal teurer als die Eintrittskarten. So pervers ist das mittlerweile geworden. Und auch ein großes Problem für Lehrerinnen und Lehrer, Theaterbesucher zu organisieren, weil sie nicht allein schauen müssen, wie sie alle zusammenkriegen. Und sie müssen sich nicht darum kümmern, dass sie befördert werden. Das machen wir, aber sie müssen es bezahlen. Und da sind bei manchen leider die Grenzen erreicht.
Die Bezahlbarkeit von Theater ist ja auch noch so ein Ding. Ihr fragt in jeder eurer Theater-Challenge-Folgen nach den Kosten für Sekt und Würstchen, also so Standardbewirtung im Theater. Wie sieht es denn mit den Preisen für die Eintrittskarten aus?
Also da kann ich zum Beispiel aus Quedlinburg berichten, was zwar auch ein Sonderfall ist, weil der Einzugsbereich bis in den Westen, also der Harz sozusagen, liegt dort nahe geht. Die haben die Preise um 20% erhöht in der letzten Spielzeit und haben trotzdem steigende Zuschauerzahlen. Also das funktioniert. Dort kosten die teuersten Karten 38 Euro. Ich glaube, wenn man das mit den großen Berliner Häusern vergleicht, ist das auch noch günstig. Aber für die kleinen Städte war das schon richtig ein Schock. Viele andere Kolleginnen und Kollegen haben mir bestätigt, sie hätten das nicht machen können in ihren Orten, 20% erhöhen. Ich habe jetzt nicht alle Preise parat, aber tatsächlich kann man mit den Preisen leben. Sie sind immer noch günstig.
Also dass jetzt irgendwie die Preise sich so verändert haben, dass deshalb weniger Leute kommen oder sowas. Das war nie Thema. Also deshalb sehe ich das, also habe ich den Eindruck, dass es so, wie Matthias gesagt hat, das ist moderat. Und man kommt auch immer mit einer günstigen Karte noch rein, wenn man jetzt nicht ganz vorne sitzen will. Ist ja eh klar.
Und Elena hat ja gerade schon angedeutet, was wir bei den Spielregeln vergessen haben. Ihr habt halt immer nach dem Preis von Sekt oder Würstchen gefragt. Habt ihr gar nicht an die Vegetarier gedacht dabei?
Hey, wir sind in Thüringen, ne? Oder?
Ja. Also ich finde, ganz interessante Erkenntnis. Marlene, entschuldige, dass ich da gleich loslege, aber ich glaube, die Wiener Würstchen sind eine aussterbende Art. Mhm. Das haben wir so kennengelernt. Also Sekt gibt es überall, dass die Preise differieren, aber das ist jetzt, das gibt unterschiedliche Sorten und Bio und Winzer und weiß ich nicht, Sekt. Also das zu vergleichen ist schwer. Sekt gibt es überall, Würstchen gibt es eigentlich kaum noch.
Ist ja die Theaterbreze im Kommen?
Ja, absolut. Mhm. Ja. Die hat, glaube ich, das Würstchen verdrängt, würde ich fast behaupten. Also ich hätte kein einziges Mal ein Würstchen essen können. Einmal, glaube ich, eine Bratwurst im Glas hätte ich bekommen.
Ja, warte, das habe ich gehört bei deinem Gespräch.
Das können wir jetzt, teuer.
Das können wir jetzt mal zusammenhören. Sekunde.
Die Standardfrage hier bei uns. Was kosten der Sekt und die Würstchen in Dessau?
Standardfrage, letzte Frage, immer in der Theater-Challenge. Was kosten die Wiener, was kostet der Sekt?
Also gestern gab es den großen Sekt, also 0,2 Liter für unschlagbare 5 Euro. Im großen Foyer oben, wo ein Caterer bewirtet, würde bereits ein kleiner 4,50 kosten. Snacks gibt es im Ostflügel dafür nicht. Aber noch ein sehr originelles Getränk, und zwar ein echt Chemnitzer Bier namens Markspilz für 3,50 Euro.
Also das Glas Sekt, das sind dann 0,2, kosten 6,50 Euro, also recht erschwinglich. Und es gab keine Wiener, aber dafür Currywurst im Glas im Theaterrestaurant für 9,10 Euro.
Also 0,2 Sekt finde ich ganz schön großzügig. Das kenne ich gar nicht. Hier gibt es immer 0,01, glaube ich.
Ja, das ist halt dann in der Fläche. Nein, interessante Anmerkung will ich dazu trotzdem kurz noch machen. Nochmal Eisleben, weil das dort eben so ist. In Eisleben gibt es wirklich nicht viel, was man abends machen kann. Es gibt kein Kino, das sind eigentlich fast schon Klischees. Und das Theater ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige Ort. Und dort hat ein neuer Gastronom jetzt quasi die Möglichkeit eröffnet, dass man das wie ein Restaurant nutzt, vor der Vorstellung und auch danach, sich eine Brotzeit nennt er es, eine kalte Platte bestellt mit regionalen Zutaten, Wurst, Käse, weiß ich nicht, Brot und so. Und das wird auch rege angenommen. Das heißt, auch da hat Theater ja nochmal eine neue Funktion. Und ich habe das auch in Chemnitz gespürt, wo ich gerade vorgestern war, dass man eigentlich, da bewirtet das Theater selbst, weil der Caterer für die kleine Spielstätte lohnt sich das für den gar nicht. Da macht es der Garderobendienst mit, wenigstens Getränke anzubieten. Weil sie merken, die Leute kommen schon eher, das sind total coole, originelle Räume in diesem Spinnbau. In Klammern, es ist ein schlechtes Theater, weil es keine Theatermaschinerie hat, aber eigentlich ist es trotzdem ein cooler Ort. Und da bewirten sie eben selbst, also das Theater als ein sozialer Treffpunkt funktioniert in den meisten dieser Orte hervorragend.
Nun ist ja das eine toll, dass gerade der Osten Deutschlands so wahnsinnig viele Theater hat, weil es eben auch so viele Fürstentümer gab und alle wollten ihr eigenes kleines Theater bauen. Das könnte aber auch ein bisschen Fluch sein, weil, wenn ich das richtig erinnere, gab es in Westdeutschland halt relativ viele Tourneetheater, die die Fläche so bespielt haben, während es ja im Staatsvertrag bei der Wiedervereinigung dann hieß, dass die kulturelle Landschaft der DDR erhalten bleiben soll. Also inzwischen gibt es natürlich immer mehr Fusionen, aber sind nicht manchmal auch zu viel Theater vor Ort, die es dann schwierig machen, die alle ordentlich zu bespielen?
Also ich würde auf jeden Fall mit Nein antworten, weil das Theater, so habe ich das wahrgenommen, wirklich immer auch noch eine andere Funktion gerade für diese kleinen Städte hat, die so in der Provinz liegen. Also die Leute identifizieren sich total damit und das macht auch was mit der Stadtstruktur, ne? Also jetzt Meiningen zum Beispiel auch, da gibt es keine Uni oder sowas. Und dann haben die ein Theater mit 300 Beschäftigten aus 20 Nationen. Das hat richtige Auswirkungen auf alles, also auf das Stadtbild und was da alles so passiert und sowas. Und deshalb würde ich sagen, man kann es nicht damit messen zu sagen, ach, ihr könntet doch, Kultur wäre für euch auch erreichbar, fahrt doch eine Stunde. Das ist dieses Haus gibt, und das hat mir auch diese eine Jugendliche, ich habe so zwei Mädels in Dessau auch befragt, die da waren am Abend alleine ohne ihre Eltern. Ich fand das irgendwie total süß. Die hat eben auch gesagt, allein das an diesem Haus vorbeizufahren, gibt ihr eben so ein, ne, verzaubert sie so.
Ich fahre jeden Morgen hier auf dem Weg zur Schule vorbei und ich bleibe hier jeden Morgen stehen und finde das Gebäude einfach schon so schön, dass ich jeden Morgen lieber hier wäre als in der Schule.
Und ich habe das Gefühl, das steht für jede Stadt. Alle stehen komplett hinter ihrem Theater und es ist eben mehr als jetzt nur Kulturangebot.
Ihr habt es ja gerade schon gesagt, sozialer Treffpunkt, kultureller Anbieter als Funktionen von den Theatern vor Ort. Deswegen kann es, wie du sagtest, Marlene, gar nicht genug geben. Was jetzt sozusagen gesamtdeutsch beschäftigt, ihr kennt das bestimmt, das wird ständig an euch herangetragen, ist natürlich auch gerade die politische Funktion von Theatern. Wir haben im Zittau-Podcast über die Trutzborgen der Demokratie gesprochen mit dem dortigen Intendanten. Wie hat sich das denn für euch dargestellt? Wie sehen sich die Theater da selbst? Wie positionieren sie sich?
Naja, also einerseits positionieren sie sich alle eindeutig für Weltoffenheit. Es gab aus Bautzen schon relativ frühzeitig eine Erklärung für Weltoffenheit. Andererseits ist vor Ort, und das behaupte ich jetzt einfach mal aus vielen Gesprächen mit den Intendanten, doch die Lage ein bisschen eine andere, was diese ganze Brandmauer-Idee angeht, was die große Auseinandersetzung mit der AfD im Alltag angeht. Es gibt in vielen dieser Orte bereits Aufsichtsratsmitglieder aus der AfD. Im Grunde gibt es da bislang, soweit ich das verstanden habe, keinen großen Ärger. Es gab in Rudolstadt ein paar Proteste nach der Herrscht-Inszenierung, wo es ja um Rechtsradikale in einer Kleinstadt geht, die Rudolstadt sein könnte, Kala vielleicht. Aber es gibt jetzt nicht die tägliche Auseinandersetzung mit dem, was uns scheinbar droht durch die AfD-Kulturpolitik-Vorstellung. Mehr deutsche Stoffe, mehr Klassiker, weg von den Experimenten. Das ist klar, dass die das stört, immer wenn es ungemütlich wird, auch wenn Kunst unbequem ist, das stört die natürlich. Aber also das findet vor Ort eigentlich so noch gar nicht statt. Man hat sich positioniert, man ist klar für Weltoffenheit, man zeigt es in künstlerischer Vielfalt, aber man kämpft jetzt nicht jeden Tag.
Ich finde wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass dieses, wo man denkt, das vertritt die AfD jetzt beispielsweise, eine Position, die man denen so zusprechen würde, dass sie eben gerne Goethe und Schiller sehen wollen, da hatte man mir auch gesagt, dass das nicht allein von denen gekapert ist, die Position. Also das bringen wohl auch andere politische Parteien an. Und das finde ich dann auch wichtig zu sagen. Und darüber darf ja auch diskutiert werden. Also was möchte man auf den Bühnen sehen? Und dass es jetzt irgendwie so weit wäre, dass da Einfluss genommen wird, also das ist ja nicht der Fall. Und ich glaube, da müsste noch einiges passieren. Also da geht es ja um Kunstfreiheit.
Vielleicht Ulrich Fischer noch ein letztes Mal. Der sagte, auch er hat einen AfD-Aufsichtsratsmitglied, aber der kümmert sich nicht wahnsinnig, stellt ab und zu ein paar Forderungen, dass das Theater seine Einnahmen erhöhen müsse, was aber ganz unrealistisch ist angesichts der Möglichkeiten. Das heißt, da ist noch nicht sehr viel Kompetenz ausgeprägt. Und er hat gesagt, er muss aber, und das wird er auch tun, alle Politiker aller politischen Parteien immer mal wieder ins Theater einladen, mal zeigen, was hier los ist, wie es hier läuft, was man leisten kann, was man nicht leisten kann. Also sozusagen eine Kompetenzinitiative auch für die kommenden AfD-Aufsichtsratsmitglieder.
Okay, wir nehmen also mit, die Theater stehen eigentlich ganz gut da, auch nach der Pandemie und nach diversen...
Auch vor den Wahlen?
Auch vor den Wahlen. Ihr schaut da relativ gelassen drauf. Ein bisschen mutiger, habe ich dich verstanden, Matthias, könnten die Theater sein und auch das Publikum vielleicht ein bisschen neugieriger oder offener für Überraschenderes?
Ja, also das wäre so ein Wunsch, der kommt eigentlich mehr von mir. Also mich hat jetzt niemand auf der Straße angesprochen, aber ich glaube, das wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn Theater wirklich, manchmal muss es auch knallen an der Stelle, wo man es nicht erwartet. Und übrigens zum Thema, was Theater alles machen und wie bereit sie sind, das habe ich ja letzte Geschichte, die habe ich ja in Plauen erlebt. Dort ist aus verkehrstechnischen Gründen der Dirigent nicht erschienen zur Ballettvorstellung am Sonntagnachmittag. Und dann hat tatsächlich der Ballettchoreograf dirigiert, bis der Dirigent da war. Und es war eine Riesenstimmung im Saal. Und wer Orchester kennt, der weiß, das ist nicht so ohne, das würde nicht jedes Orchester mitmachen. Also die sind schon auch wirklich für ihre Leute ganz da. Und das war meine Ergänzung zu diesem Dienstleistungsgedanken. Seid auch manchmal ein bisschen überraschender und ein bisschen frecher vielleicht auch einmal.
Ich würde gerne eine Sache noch sagen zu dieser Frage, was Theater tun können für Demokratie und sowas, weil da habe ich schon, sehe ich den Trend, dass viele Theater auch neue Formate machen, abseits jetzt der normalen Theaterproduktion, wo sie in Dialog treten wollen mit dem Publikum anders, auch auf Augenhöhe und sowas. Also in Meiningen soll so ein Stammtisch etabliert werden, anderswo tritt man viel aktiver auf das Publikum zu auch und möchte eben erfahren, was wollen die und die kennenlernen und sowas. Und das, glaube ich, ist eigentlich die allerbeste Art, auch vielleicht Leute, die irgendwas kritisch sehen, da auch wieder einzufangen, ne? Indem man sich denen einfach ganz offen gegenüber gibt. Und in Rudolstadt, das finde ich auch einfach bemerkenswert, haben sie seit Jahren schon so ein Projekt, das ist so ein Abend, der angelehnt ist an dieses Berufe-Raten mit Robert Lemke, ne, hieß der. Und da laden sie halt wirklich Leute aus der Region ein und raten deren Berufe. Und da kommen natürlich auch ganz andere Leute und die bringen dann wiederum ihre Freunde und Familie mit. Also da, ne, übertreten dann mal ganz andere die Schwelle des Theaters. Und da begegnet man sich ja richtig, ne, und lacht miteinander. Und das ist natürlich ein authentischerer Abend noch, wo man eben interagiert und sowas. Und das funktioniert dort auch hervorragend, das ist immer ausverkauft, also da kriegt man keine Karte für. Und das finde ich eigentlich auch so ein schönes Beispiel, ne, wie das Theater auch mal wirklich probiert, vielleicht von so einem hohen Ross, auch was man ihm vielleicht manchmal so andichtet, runterzukommen und mit den Leuten einfach im direkten Kontakt zu stehen.
Also direkt rangehen an die Leute, die da leben und eben auch die Geschichten reflektieren, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um mal anderes Publikum ins Haus zu kriegen.
Naja, wenn ich das ergänzen darf, an der Stelle alle eigentlich. Wir, Susanne und Elena, haben uns ja in Zittau getroffen, da wart ihr da zur Lukas Rietschel-Uraufführung und da hat Daniel Morgenroth, der Intendant, ja gesagt, er möchte für diese Stadt, für alle das Theater als Diskussionsraum, als gemeinsamen Raum offen halten sozusagen. Das ist auch wichtig und das ist vielleicht auch mal ein Unterschied zu den Metropolen. Also in den kleineren Städten ist es tatsächlich wichtig, einerseits Stellung zu nehmen, sich zu positionieren, das tun die Theater auch, andererseits aber auch für alle da zu sein, damit möglicherweise nicht nur im Sinne direkter politischer Bildung agiert wird, sondern einfach auch durch das Nutzen dieses gemeinsamen städtischen Raumes. Kultur verbindet, vielleicht erreicht das ja doch mehr, als man denkt.
Das ist doch ein ganz wunderschönes Schlusswort, Matthias. Was die Theater alles leisten können, das wolltet ihr bei eurer Theater-Challenge herausfinden. Ihr seid noch dabei für eine Weile. Heute wäre oder ist Tag 23. Wir machen jetzt im Theater-Podcast erstmal Schluss. Ihr könntet wahrscheinlich danach ein Buch schreiben über die reichste Theaterlandschaft in, ich nehme an, Mitteleuropa, falls nicht sogar weltweit, die ja auch für das UNESCO-Welterbe immer wieder vorgeschlagen wird. Bei uns im Studio waren Marlene Drexler aus Suhl in Thüringen und Matthias Schmidt aus Halle in, und jetzt fällt mir das Bundesland nicht ein.
Ja, nehmen wir Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt,
vielen Dank an euch.
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen neugierig machen können durch Matthias und Marlene auf überraschende Theatererlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade der ewig gleichen großen Theater. Aber im nächsten Theater-Podcast, das können wir schon mal ankündigen, geht es tatsächlich wieder um die großen Häuser, also zum Großteil zumindest. Wir sind zu Gast beim Theatertreffen und werden mit Mitgliedern des internationalen Forums, also mit Menschen, die nicht aus der deutschsprachigen Theaterlandschaft kommen oder nicht aus der deutschen Theaterszene, auf die Auswahl, auf die Szene-Auswahl in diesem Jahr schauen, kritisch Rückschau halten und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dann auch dabei seid. Wenn euch das hier gefallen hat, dann gebt uns ein Like, empfehlt uns bitte gerne weiter oder schreibt uns Vorschläge, Kritik, Ideen.
An theaterpodcast@deutschlandradio.de. Ihr wisst, dass wir ab und an immer wieder Vorschläge aufgreifen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Habt's gut.
Ja.
Und euch viel Spaß bei der Theater-Challenge.
Ja, danke. Viel Erfolg noch. Haltet noch durch die letzten Tage.
Vielen Dank, das machen wir. Ja.